Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres BWP-Podcasts. Anlässlich des 50-jährigen BIP-Jubiläums im Jahr 2020 haben wir unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Ausgaben zu einer Zeitreise in die Geschichte der Berufsbildung eingeladen. Dazu haben wir ausgewählte Beiträge aus dem BWP-Archiv in Erinnerung gerufen und aus heutiger Sicht neu gelesen. Für die vierte und letzte BWP-Ausgabe haben wir einen Beitrag aus dem Jahr 1998 aus dem Archiv gefischt. Darin werden Einschätzungen von Berufsbildungsexperten zur Berufsbildung im Jahr 2020 vorgestellt. Und was liegt da näher als heute im Jahr 2020, die Reise zurück in die Zukunft anzutreten? Mein Name ist Christiane Jäger und ich freue mich sehr, dass mich einer der Autoren des Beitrags, mein Kollege Dr. Joachim Gerd Ulrich, auf dieser Zeitreise begleitet. Herzlich willkommen, Uli, zu diesem Podcast.
Liebe Christiane, danke. Ich habe mich übrigens sehr über deine Einladung zu diesem kleinen Gespräch gefreut, auch wenn mir natürlich klar wurde, dass das damals wirklich weit entfernte Jahr 2020 heute nun wirklich Gegenwart geworden ist und dass ich somit wirklich ein alter Mann geworden sein muss.
Naja. Uli, du bist den meisten Leserinnen und Lesern der BWP noch sehr präsent und als sehr aktiver Autor auch präsent, nämlich durch deine Vielzahl an Veröffentlichungen und Vorträge zu dem Thema Berufswahl, Ausbildungsmarkt und Übergang von der Schule in den Beruf. Bereits seit 1992, habe ich festgestellt, forschst du am BIP, bist hier bei uns aktiv, analysierst Jahr um Jahr die Ausbildungsmarktzahlen zum 30.09. und hast darüber hinaus viele Forschungsprojekte hier am BIP auch durchgeführt und mit externen Kooperationspartnern. 1998 hast du dann zusammen mit Helmut Kuhwan und Heinz Westkamp in der BWP diesen Beitrag geschrieben, die Entwicklung des Berufsbildungssystems bis zum Jahr 2020, über den wir heute sprechen wollen und nochmal in Erinnerung rufen wollen. Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie hatte seinerzeit, ich glaube, das war 1996, ein sogenanntes Bildungsdelphi in Auftrag gegeben. Erforscht werden sollte damals, was die Bildungssysteme in Zukunft leisten sollten und wie sie sich wahrscheinlich bis 2020 entwickeln werden. Spannendes Thema, aber vielleicht kannst du uns gerade noch mal in Erinnerung rufen, was Anlass und Hintergrund dieser Delphi-Befragung war.
Ja, lang ist es her. Es war so Mitte der 1990er Jahre, muss man ja sagen schon, wurden Informationen zwar schon digital verbreitet, aber zumeist eben über Datenträger. Und der Siegeszug des Internets, der war damals schon absehbar, aber er stand eben noch bevor. Gleichwohl zweifelte wohl niemand mehr daran, dass jetzt die Industriegesellschaft sich zu einer Art Wissensgesellschaft entwickeln wird. Unklar war damals allerdings, welche, wie man es damals so schön formulierte, Dimensionen diese Wissensgesellschaft denn prägen würden und welche Potenziale sie auch den Menschen bieten würde. Und deshalb holte das damalige Bildungsministerium die Meinung von Fachleuten ein, wie Bildung denn die Menschen auf diese Wissensgesellschaft vorzubereiten hat und vor allen Dingen auch, welche institutionellen Änderungen möglicherweise dafür erforderlich sind. Und das war die Geburtsstunde dieses Wissens und darauf aufbauend dann eines Bildungsdelphis.
Und wie funktionieren solche Delphi-Studien? Kannst du uns das erläutern?
Bei den Delphi-Studien kommt mir stets eine Episode aus dem Leben des britischen Psychologen und Statistikers Sir Francis Galton in den Sinn. Es war so, in England wurde 1908 eine Verkaufsmesse von Nutztieren abgehalten, auf der jeder Mann in einem Wettbewerb Tipps abgeben konnte, wie schwer ein ausgestellter Ochse war.
Oh, okay.
Und der Galton ist dann dahin gelaufen, weil er die angebliche Dummheit der angeblich ungebildeten Masse beweisen wollte. Und in einer Beziehung hatte er recht, die Tipps, die lagen zum Teil hanebüchen daneben. Als er aber die Mittelwerte der Tipps berechnete, das war das Erstaunliche, entsprach das Ergebnis ganz genau dem Gewicht des Ochsen. Wenn also schon solche Messmethoden mittels Schätzung bei Laien verdammt gut sein können, was ist denn erst mit Fachleuten zu erwarten? Das steckt eigentlich dahinter. Vor allen Dingen dann, wenn man Folgendes tut, wenn man zur Sicherheit Wiederholungsrunden einbaut, Wenn also alle Fachleute, nachdem sie die Urteile der anderen zur Kenntnis genommen haben, ihre eigenen Einschätzungen noch einmal nachjustieren und eventuell auch revidieren können. Das ist im Grunde die ganze Methode.
Ja, interessant, sehr gut. Nun ging es ja hier nicht um Nutztiere. Wir müssen jetzt irgendwie den Weg wieder zurück zum Delphi finden. Da ging es ja eigentlich eher darum, die zukünftige Entwicklung einzuschätzen, also eine Prognose zu machen. Mhm. Nun frage ich mich natürlich, wie zuverlässig kann so eine Prognose sein? Also ist die möglicherweise so zuverlässig wie das Orakel in Delphi?
Ja, sie kann so zuverlässig sein, vor allem dann, wenn sie so diffus und vieldeutig formuliert wird, wie das damals die Pythia, die Priesterin ja, des Delphi-Tempels war, oft getan hat. Aber im Ernst, letztlich geht es meines Erachtens um wissenschaftlich fundierte Politikberatung. Das ist der eigentliche Sinn. Mhm. Und leitend ist dabei die Frage, wie sind eigentlich die Weichen für die Zukunft zu stellen, wenn wir, und das gilt es ja dann mit Delphi zu klären, mit diesem und jenem zu rechnen haben. Und diese Weichenstellung kann natürlich für die Politik bisweilen auch ein Gegensteuern bedeuten. Und deshalb würde ich persönlich den Nutzen der Delphi-Studien auch nicht davon abhängig machen, ob sich Prognosen später auch bewahrheiten. Meines Erachtens geht es vielmehr darum, dass sich eine zukunftsorientierte Politik daran orientiert, was bei aller Unsicherheit des Urteils nach aktuellem Stand von einer Expertenmehrheit auch begründet erwartet werden kann. Denn genau das verleiht dann der Politik auch eine zusätzliche Legitimation.
Das heißt aber, im Idealfall bewahrheiten sich unerwünschte Prognosen überhaupt nicht, weil beispielsweise rechtzeitig gegengesteuert wurde.
Ganz genau. Mhm. Ein gutes Beispiel aus dem damaligen Bildungsdelphi war die These, dass sich das duale System bis 2020 auf den Handwerksbereich konzentrieren werde, weil das Interesse in den anderen Bereichen sinkt.
Ach ja.
Mhm. Und diese Vermutung wurde damals im Vorfeld des Delphis formuliert, als viel von Lean Production bzw. Rationalisierung geredet wurde und viele Unternehmen damals ihre Ausbildung stärker als bislang unter Kostengesichtspunkten betrachteten. Das war interessant, denn die Politik hatte das allerdings schon längst aufgegriffen. Mhm. Und sie hatte schon längst reagiert und die Ordnungsverfahren stark beschleunigt. Und zudem machte man sich damals ganz massiv an die Entwicklung zahlreicher neuer Berufe. Und gerade auch in den expandierenden Beschäftigungsfeldern von Industrie und Handel, so zum Beispiel im Mediensektor und in der Informationstechnik. Und so war eben 1997 zum Beispiel auch genau das die Geburtsstunde der vier IT-Berufe.
Ja, okay.
Trotzdem stimmten damals im damaligen Bildungsdelphi immerhin noch 37% der Fachleute der These vom Rückzug auf den Handwerkssektor zu. Mhm. Doch letztlich trat das Gegenteil ein, eben weil die Politik halt reagiert hatte. Die Zahl der Ausbildungsverträge in Industrie und Handel stieg damit sogar von 1997 bis 2020 an.
Ach.
Und ist nicht gesunken.
Ja.
Und im Handwerk kam es genau im Gegenteil zur Prognose, sondern für einen Vertragsrückgang, weil einfach viele Jungche inzwischen nicht mehr auf viele offene Stellen im Handwerk eben zugehen und damit eben auch viele Stellen unbesetzt bleiben.
Ja, wie die aktuellen Ausbildungsmarktzahlen ja deutlich zeigen. Mhm. Interessant. Sag mal, Uli, gab es Einschätzungen, die dich oder das Forscherteam damals eigentlich überrascht haben, wo ihr gesagt habt, hä, da hätten wir jetzt so nicht mitgerechnet?
Mhm. Also wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, wirklich überrascht haben die Ergebnisse damals eigentlich nicht. Die damalige Regierung sah sich übrigens, ich habe das nochmal nachgelesen, in den Berufsbildungsberichten, in ihren Reformbestrebungen durch die Ergebnisse weitgehend bestätigt. Ich denke an Jürgen Rüttgers Reformprojekt Berufliche Bildung, so hieß das damals.
Mhm, okay.
Allerdings gab es auch dicke Wermutstropfen in diesem Delphi, die auch nicht zu übersehen waren. Und dazu zählte eben auch die Befürchtung, dass im Jahr 2020 immer noch keine Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung erreicht sein würde.
Ach, schau an, ein spannendes Thema. Ja. Diskutieren wir heute noch. Ja.
Ja, tatsächlich, obwohl sich damals alle Fachleute eigentlich genau diese Gleichwertigkeit gewünscht hatten. Mhm. Ja, und ich denke, die Fachleute, du hast es gerade schon gesagt, hatten eigentlich recht mit ihrer Befürchtung. Denn dieses Thema ist ungeachtet unverkennbarer Fortschritte, die gibt es natürlich, nach wie vor eine große Baustelle. Und das haben ja auch, das weißt du ja auch, die Ergebnisse des Themenradars Duale Berufsausbildung vom Herbst 2018 gezeigt.
Ja, richtig. Mhm. Ja, manche Themen bleiben der Berufsbildung offensichtlich sehr lange erhalten. Mhm. Haben denn die Experten damals noch weitere Entwicklungen vorausgesehen oder vielleicht sogar ja auch mit ihren Einschätzungen beeinflusst?
Also ich denke, wenn wir uns mal die einzelnen Voraussetzungen anschauen, in der BWP werden sie ja nochmal aufgeführt, darüber freue ich mich, so haben die Fachleute meines Erachtens tatsächlich in ihrer Mehrheitsmeinung vieles richtig eingeschätzt. Ich muss eigentlich auch zugeben, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass die Politik schon damals begonnen hatte, entsprechende Weichen zu stellen. Die Experten haben einfach sich überlegt, was folgt denn daraus, was wird denn dann passieren und konnten es dementsprechend auch gut vorhersagen. Und manches hat zudem auch, und das muss man auch sagen, einfach zeitlos Gültigkeit. Und ich denke hier zum Beispiel an die damals identifizierten vier Felder des modernen Allgemeinwissens, wie man das damals genannt hat. Die hatten damals 1997 schon ihre Berechtigung, denke ich, und ich glaube, sie werden sie auch noch in 25 Jahren haben.
Welche sind das?
Nun, das geht zunächst einmal darum, wie man das damals nannte, um inhaltliches Basiswissen, was die Menschen sich erwerben sollten, insbesondere zum Beispiel zur Gesellschaft und zur Technik, aber eben auch um instrumentelle Fertigkeiten, die man in dieser Wissensgesellschaft jetzt eben zunehmend bräuchte, wie Fremdsprachenkenntnisse und die Kompetenz im Umgang mit Informationstechniken. Und dann natürlich, das braucht man dann auch, weil die Kommunikation eine große Rolle spielt, personale Kompetenzen wie persönliche Einstellungen, die sollen sich dann in Offenheit, zum Beispiel in Neugierde niederschlagen oder eben auch persönliches Erfahrungswissen, dass man also zum Beispiel gelernt hat, mit Gefühlen und Konflikten umzugehen und sich selbst zu steuern. Und das geht dann schon wieder in Richtung soziale Fähigkeiten, Fertigkeiten wie Teamfähigkeit, Rücksichtnahme oder eben auch die Fähigkeit, zunächst verstehen zu wollen, anstatt gleich loszuurteilen und sich aufzuregen. Aber ich denke, speziell in der dualen Berufsausbildung sind das doch jetzt schon oder waren es damals schon wichtige Lernziele. Und ich glaube, sind es natürlich auch heute noch. Ja. Und sie werden es bestimmt auch noch in 10 oder 15 Jahren sein. Mhm. Was ich aber glaube, was man damals sicherlich sehr gut vorhergesehen hat, das war sicherlich die zunehmende Rolle des Internet. Allerdings gibt es auch da meines Erachtens Aspekte, den auch keiner so vorhergesehen hat. Es kam, glaube ich, niemand auf die Idee, dass wir heute alle mit ganz kleinen Geräten in der Hosentasche oder eben auch in der Handtasche rumlaufen und dort den Zugang zum Wissen der gesamten Welt mit uns tragen. Ich denke, hätte man das gewusst, wären die Fragen, wie sich die Menschen im Jahr 2020 Wissen erschließen und wie sie mit der Menge und dem Potenzial von Wissen umgehen, dann hätten die vielleicht etwas anders noch geantwortet, als damals eben geantwortet wurde. Vielleicht hätte man auch ganze Fragen ganz anders gestellt.
Ja, okay, aber ein wenig Überraschung sollte das Leben ja auch schon bereithalten, sonst wäre es ja irgendwie auch langweilig. Denn stell dir vor, wir wüssten schon immer, was in den nächsten 20 Jahren passiert. Also, aber gleichwohl, Uli, würde ich abschließend gerne nochmal mit dir den Blick auf die nächsten 15 Jahre werfen. Also versuchen wir doch tatsächlich mal ein bisschen Vorausschau. Ich erwarte jetzt allerdings natürlich keine Prognosen von dir, das wäre ja vermessen.
Danke.
Aber vielmehr interessiert mich natürlich, was aus deiner Sicht für die Berufsbildung wünschenswert wäre. Also wo besteht der größte Handlungsbedarf deines Erachtens aus heutiger Sicht?
Ich denke, ich kann und möchte dies nur aus der Perspektive meines speziellen Arbeitsgebiets, eben der Ausbildungsmarktforschung, beantworten. Was mich besonders drängt, ich frage mich immer wieder, wie kann es eigentlich sein, dass die Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung im Jahr 2020 immer noch nicht in den Köpfen angelangt ist. Die Experten reden immer wieder davon, aber alle glauben eben auch, die anderen, nee, die denken doch anders. Und wie kann das eigentlich sein, wenn wir doch angeblich uns alle diese Gleichwertigkeit wünschen?
Ja, hast du eine Vermutung?
Ich denke oft darüber nach und ich vermute wirklich, es hängt mit der Frage zusammen, ob Ausbildung tatsächlich auch als Bildung wirklich verstanden und empfunden wird. Und da scheint mir doch hinter vorgehaltener Hand immer noch die Meinung vorzuherrschen, dass wahre Bildung eben doch erst dann anfängt, wenn man dann irgendwo der Vorlesung eines Universitätsprofessors gelauscht hat. Und ich würde damit auch wirklich Julian Niederrümelin sehr unterstützen. Wir brauchen wirklich wirkungsmächtige institutionelle Signale, die bislang so nicht erfolgt sind. Mhm. Der Hartmut Esser hat ja mal gesagt, die Logik der Situation ergibt sich über die Institutionen.
Ja.
Und er meint damit die Regeln, ne, die also mit denen wir was verregeln. Und ich glaube, er hat damit recht. Und ich glaube, wir müssen uns insbesondere also da Gedanken machen und gucken, welche institutionellen Signale können das eigentlich sein. Und ich glaube, ganz entscheidend ist der Fächerkanon in den Gymnasien. Den müssen wir ändern.
Inwiefern?
Ich glaube, dass der Fächerkanon in den Gymnasien immer noch für die Eltern das entscheidende Symbol dafür ist, auf welche Bildung es in diesen angeblich höheren Schulen, die Gymnasien ja sind, auch wirklich ankommt. Und was in dem Fächerkanon drin steckt, das ist wichtig, das ist unverzichtbar. Und was da fehlt, das braucht ein gebildeter Mensch nicht wirklich.
Mhm.
Das ist eigentlich die Logik und die entscheidende Botschaft. Ja, und deswegen glaube ich, brauchen wir unbedingt ein Fach, in dem es darum geht, dass die Jugendlichen und die Kinder eben auch die Möglichkeiten haben, sowas wie manuelles Geschick oder kreatives Gestalten zu erlernen.
Okay.
Aber ich glaube wirklich, dass auch im Jahr 2035 oder wenn wir jetzt 25 Jahre weiterdenken würden, wäre es ja schon das Jahr 2045, dass auch dann immer es noch kein Fach geben wird in solchen Gymnasien. Und deswegen kann ich eigentlich nur hoffen, ja, dass meine Fähigkeit als Orakel weitaus geringer ausfällt als die der Büte, ja? Die ja angeblich so viel besser gewesen ist.
Naja, gut. Lieber Uli, vielen Dank. Ich fand den Austausch mit dir jetzt sehr spannend und freue mich auch, dass wir deine Perspektive als damaliger Autor hier nochmal einfangen konnten. Das ist selten. Wir haben viele Bücher schon besprochen, aber da sind die Autoren teilweise nicht mehr aktiv in der Berufsbildung. Einige sind leider sogar auch schon verstorben. Mhm. Und insofern ist das echt jetzt was ganz Besonderes, mit dir als ehemaliger Autor heute nochmal zurückzublicken. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir für diesen kleinen Rückblick Zeit genommen hast und uns auch dieses To-Do in Sachen Gleichwertigkeit mit auf den Weg gibst. Du, Uli, wirst nun die weiteren Entwicklungen in der Berufsbildung als Pensionär verfolgen, sofern sich nicht noch andere wichtigere Dinge im Leben ergeben sollten, die du dann lieber verfolgst und mit denen du dich dann auch beschäftigst. Ich und wir aus der BWP-Redaktion wünschen dir für die nun beginnende freie und vollkommen selbstbestimmte Zeit alles erdenklich Gute. Mach's gut.
Ja, mal abwarten, wie selbstbestimmt die sein wird. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber liebe Christiane, ganz herzlichen Dank wirklich für die lieben Wünsche. Du weißt ja, dass ich mich auf diesen neuen Lebensabschnitt freue. Aber ich ahne jetzt schon, dass ich irgendwann dann in meinem Rentnersessel sitzen werde und dann werde ich ganz nostalgisch werden und wehmütig sein und auf die Zeit im BIP zurückdenken und denken, Mensch, war das schön da. Und ich muss wirklich zugeben, und das ist tatsächlich so, dass die wirklich stets tolle Kooperation mit dir, aber eben auch mit der ganzen BWP-Redaktion eine Menge zu diesem Wehmut beitragen wird. Und insofern bin ich also wirklich ganz, ganz dankbar dafür und sage ganz herzlichen Dank dafür, ja, für all die schöne Zeit, die ich dadurch eben auch erhalten habe. Danke nochmal.
Danke, lieber Uli. Also dich im Opa-Sessel kann ich mir nun noch nicht vorstellen, aber schauen wir mal. Das war unser BWP-Podcast zur Zeitreise ins Jahr 1998. Wer dieses Interview oder den Beitrag zu den Ergebnissen zum Bildungsdelphi nochmal in Ruhe nachlesen möchte, der findet dazu weitere Informationen auf unserer Website unter bwp-zeitschrift.de 16790. Das ist die Ziffer, wo Sie direkt auf dem Beitrag landen. Und wenn Sie dieser Podcast inspiriert hat, weitere Schätze aus unserem Archiv zu heben, seien Sie herzlich zum Stöbern eingeladen. Falls Sie dabei auf einen interessanten Text stoßen, der es Ihrer Meinung nach wert wäre, in der BWP wiederentdeckt und neu gelesen zu werden, melden Sie sich bei uns in der Redaktion. Wir freuen uns über eine Mail an bwp@bip.de.